Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sensei Sebastian von Filmstarts-Do und neben mir sitzt Sensei Yves von Moviepilot Kai. Hallo Yves.
Cobra Kai, never dies.
Genau, also wie man meiner vollkommen unlustigen Anmoderation anmerken kann, geht es heute um Karate. Es geht um Karate Kid, das wir natürlich alle geguckt haben.
Zumindest einmal im Leben.
Genau. Und beziehungsweise vielleicht hat man es jetzt wiederholt wegen Cobra Kai.
Ja. Yep.
Und bevor wir über Karate Kid sprechen, wir quatschen vielleicht auch nochmal kurz über Cobra Kai. Das werden wir wahrscheinlich im Laufe dieses Podcasts eh noch häufiger tun. Yves, du warst ja letzte Woche, glaube ich, bei Streamgestöber, gab es
richtig, da habe ich mit der Jenny und dem Max über Cobra Kai Season 3 ausführlich gesprochen.
Gut. Ja, na gut, wir reden so ein bisschen über die erste. Wir werden wahrscheinlich mehr so über die erste Season sprechen. Vielleicht ganz kurz, wie fandst du oder wie findest du die Serie?
Großartig. Also es ist ja für mich so zusammen mit Ash vs. Evil Dead wahrscheinlich das beste Beispiel dafür, wie man so ein Franchise aus den 80ern zurückbringt, es richtig macht und es eventuell sogar noch besser macht als das Original. Weil ich finde Cobra Kai wahrscheinlich noch, ja, ich finde es wahrscheinlich besser als Karate Kid und ich finde Ash vs. Evil Dead wahrscheinlich besser als die Evil Dead Filme.
Okay, krass. Da haben wir schon mal eine gute Aussage. Ich muss auch sagen, ich fand Cobra Kai wirklich klasse. Finde es sehr schön, wie sie eigentlich den alten Film huldigen, ohne halt die ganze Zeit auf diese South Park Member Berries zu gehen. So, oh, kannst du dich daran noch erinnern? Und sowas alles. Und das finde ich sehr schön, zumal, was ich ja witzig fand, Cobra Kai spielt ja auch, finde ich, immer wieder so ein bisschen auf diesen How I Met Your Mother Gag an, in dem Barney Stinson ja die ganze Zeit behauptet, naja, also wenn er Karate Kid guckt, dann ist er ja für den coolen, blonden Karate-Kämpfer, den Johnny Lawrence, weil er ist das wahre Karate Kid. Dann gab es ja sogar auch ein paar Gastauftritte von William Zabka, der Johnny spielt und Ralph Macchio war auch mit dabei. Genau, und deswegen, wir reden jetzt aber erstmal über Karate Kid. Wir werden auch zu Cobra Kai zurückkommen. Wir werden wahrscheinlich auch ein bisschen über die zig unsäglichen Fortsetzungen sprechen, die es zu Karate Kid gegeben hat, wo es mich immer noch wundert, dass es die überhaupt gegeben hat. Aber dazu kommen wir später noch. Yves, willst du den Leuten da draußen vielleicht kurz erklären, worum geht es eigentlich in Karate Kid?
Ja, also in Karate Kid dreht sich alles um den jungen Daniel LaRusso, der mit seiner Mutter nach Kalifornien zieht. Sie hat da einen Job gefunden und direkt hat er so seine Schwierigkeiten, sich einzuintegrieren in dieses neue Leben. Weil ja, ich weiß, es klingt so verrückt wegen Karate Kid, aber es ist in erster Linie eine Charakterstory, ähnlich wie Rocky. Also fängt er dann an, auf eine neue Schule zu gehen, sieht dort ein Mädel namens Ellie, das ihm sehr gut gefällt und die beiden flirten. Aber sehr schnell sieht er ein, dass er es dort nicht leicht haben wird auf der Schule, weil dort eine Gruppe von Schülern, die regelmäßig in Cobra Kai Outfits rumlaufen, ihm das Leben zur Hölle machen, ihn mobben, ihn auch richtig heftig verdreschen. Und ausgerechnet der unscheinbare Nachbar von nebenan.
Nee, der Hausmeister.
Hausmeister. Ja, ja. Aber es ist ja auch, er wohnt ja trotzdem fast Tür an Tür mit
ihm. Nein, das im Haus ist tatsächlich nur quasi so sein Büro. Er hat ja dieses eigene kleine Haus, wo er dann später auch Miyagi-Do gegründet wird.
Ich habe den Film vor 3 Wochen das letzte Mal gesehen. Ja. Vor 3 Wochen. Und so ein Detail ist mir jetzt gerade. Ich habe eine sehr lange Woche hinter mir, muss ich dazu sagen. Ich habe wirklich eine sehr lange Woche hinter mir. Verzeiht mir das bitte. Nein, und ausgerechnet dieser Hausmeister, der sich immer um seine kleinen Bonsai-Bäumchen kümmert, wird dann nach einem langen Hin und Her zwischen den beiden zu seinem Karate-Sensei, der ihm beibringt, sich selbst zu verteidigen. Aber er hat eine ganz eigene Philosophie, denn er ist eigentlich ein extrem passiver Mensch, und er ist kein Fan davon, wenn Karate als Aggressionsmittel eingesetzt wird. Aber da er mehrfach sieht, dass es diesem Jungen einfach nicht weiterhilft, nichts zu tun. Und er wird dann ja auch fürchterlich verdroschen nach einer Halloween-Schulparty, wo Mr. Miyagi dann auch einschreitet. Etwas, was sich
zu
sehr...
Zu der Halloween-Party, zu der Daniel LaRusso übrigens als Dusche geht.
Ja, ich finde bestes immer noch Kostüm nach wie vor sehr aller Zeiten. Ja, und diese Szene haben sie jetzt im Grunde genommen gespiegelt nochmal in Cobra Kai Staffel 1. Auch sehr, also wirklich die Spiegelversion von dieser ganzen Sequenz. Und dann haben wir eigentlich eine Coming-of-Age-Story. Wir haben eine Underdog-Story à la Rocky für Teenager. Und dann haben wir auch eine wunderschöne, fast Vater-Sohn-ähnliche Beziehung zwischen Mr. Miyagi und Daniel LaRusso, weil die beiden sind echt ein starkes Team und man feiert deren Dynamik, man kauft es den beiden total ab. Und wir haben auch eine Geschichte über Mobbing, weil das steht ja auch immer so im Vordergrund und wie diese Cobra Kai Kids gedrillt werden. Ich weiß, in der Serie Cobra Kai sehen wir dann so ein bisschen die andere Seite der Medaille, aber in diesem Film wirken die alle wie Biff aus Zurück in die Zukunft.
Naja, ich muss auch sagen, ich habe den Film jetzt tatsächlich am Wochenende nochmal geguckt, obwohl ich ihn eigentlich auch schon gefühlt mitsprechen könnte, aber ich finde es sehr interessant, wie die Serie es tatsächlich schafft, halt wirklich, wie du sagst, die andere Seite der Medaille zu zeigen. Und das wird ja eigentlich so, wie schlimm Cobra Kai im Film ist und wie sehr die Jungs unter Johnny eigentlich, mit Johnny eigentlich leiden. Das finde ich, wird erst so deutlich im Karate Kid 2.
In der Eröffnungsszene.
Wenn du halt siehst, wie John Kreese, der Sensei von Cobra Kai, ihn ja wirklich fertig macht dafür, dass er nur den zweiten Platz bekommen hat und dass er sich von diesem No-Name Daniel LaRusso irgendwie hat fertig machen lassen.
Er bringt sie ja fast um am Parkplatz da.
Halb tot, genau. Und das übrigens war ursprünglich, sollte das Originalende von Karate Kid sein. Achso, übrigens, Spoilerwarnung, ne? Wir reden ganz offen über Karate Kid. Spoiler, Daniel gewinnt.
Wurde diese Szene auch damals schon gedreht? Ja,
Nein. Das ist tatsächlich, sie war in zig Drehbuchentwürfen drin und wohl auch in der im Buch zum Film, so was ja dann irgendwie auch schon früh seinen Anfang hatte. Aber sie waren dann irgendwo doch an diesem Punkt, wo sie gesagt haben, nein, wir wollen es lieber so enden lassen halt. Ne? Daniel gewinnt den Kampf und dann hast du so diesen letzten Shot auf Mr. Miyagi, der so 80er-Jahre typisch so in so einem Freeze-Frame dann irgendwie endet und dann Fade to Black. Und quasi das Originalende wäre dann halt gewesen, was wir in Teil 2 sehen, wo John Kreese dann halt noch seine Jungs da irgendwie fertig macht und Mr. Miyagi nochmal einschreitet. Aber generell fand ich eigentlich so, diese Figur John Kreese ist im ersten Teil gar nicht so krass zur Geltung gekommen. Das haben sie, finde ich, erst so richtig durch die Fortsetzung gemacht.
Ja, also er wurde ja dann wirklich in den Fortsetzungen zu einem richtigen 80s Schurkenschurken. Also die Bösewichte wurden ja auch richtig zu Bösewichten in den Fortsetzungen, die schon sehr comicartig waren. Absolut, und sehr überspitzt. Im ersten Teil war das noch nicht ganz so. Ich vergleiche ja auch die Karate Kid-Reihe ab und zu mit der Rocky-Reihe. Ich finde, der Vergleich, der bietet sich an. Der erste Film, sowohl der erste Rocky als auch der erste Karate Kid Film sind beides Underdog Stories. Wir sind auf der Seite von Daniel LaRusso oder wir sind auf der Seite von Rocky Balboa. Und
der Vergleich passt nicht nur deswegen, dieser Vergleich passt auch, weil es der gleiche Regisseur ist.
Ja. Johnny Lawrence selbst ist zwar im ersten Teil schon so ein bisschen wie Biff, aber es gibt auch so ein paar Szenen, wo man seine menschliche Seite sieht, als Kreese ihm sagt, kämpft dreckig und er das gar nicht will und so weiter. Es sind halt Charaktere. Und in den späteren Karate Kid Filmen haben wir halt Figuren wie Ivan Drago aus Rocky IV. So, da haben wir, oder den Schurken Don King ähnlichen Charakter in Rocky V. Sowas in der Art haben wir in den späteren Karate Kid Sequels mit Silver.
Ja, na gut, wie gesagt, über die Karate Kid Sequels können wir ja gleich noch sprechen, weil ich finde, die sind halt lange nicht so gut wie diese ganzen Rocky-Sachen. Ich mag diesen Rocky-Vergleich allgemein, aber weil man halt schon merkt, dass der Regisseur von Karate Kid halt auch Rocky gemacht hat. Und das Interessante ist, du hast es ja vorhin schon erwähnt, das Karate Kid ist so ein bisschen Rocky für Kinder. Mhm. Und du hast ja gesagt, okay, wir haben auf der einen Seite Coming-of-Age-Drama, wir haben auf der einen Seite halt diese Vater-Sohn-Beziehung und dann diese Underdog-Geschichte. Wir gehen mal diese drei Sachen jetzt einfach so ein bisschen durch. Diese Coming-of-Age-Story, funktioniert die für dich? Wie siehst du die?
Funktioniert bis heute super. Ich war ja, wie gesagt, überrascht. Ich habe den Film jetzt, als Kind habe ich den hoch und runter geguckt. Mhm. Hatte ihn jetzt wirklich lange, lange, lange nicht geguckt. Und nachdem ich Cobra Kai noch mal geschaut habe, Season 1 und 2 noch mal vorbereitend für Season 3, habe ich mir auch noch mal Karate Kid angeschaut. Die haben den jetzt auf Netflix. Und habe mir angeguckt, war überrascht, wie gut sich dieser Film gehalten hat. Also erst recht, wie gesagt, wir reden dann noch drüber, die Sequels nicht so, aber der erste Teil, von Anfang bis Ende, ist man auf der Seite von Daniel LaRusso. Dieser Film hat ein richtiges Händchen für eine Underdog-Story. Er hat ein schönes Verhältnis zu seiner Mutter, gleichzeitig hat sie nicht so viel Zeit für ihn, weil sie ist auch gerade nach Kalifornien gezogen, des Jobs wegen, der Vater ist nicht da. Und dann hat er einfach Alltagsprobleme, vor denen er sich auch schämt. Er möchte seiner Mutter gar nicht zeigen, dass er ein blaues Auge hat, weil er in der Schule zusammengeschlagen wird. Und diese komplette Story von dem eigentlich coolen Kind in seiner Heimat zum Mobbing-Opfer in Kalifornien bis hin zu diesem Karate-Underdog, der es dann zum Schluss schafft, das ist ein wundervoller Arc. Und
Ich muss auch sagen, ich finde vor allen Dingen, was ich auch mag, wie sie das halt wirklich alles aufbauen. Also du hast ja schon gesagt, die Mutterfigur, die wir gar nicht mal so häufig sehen, aber die trotzdem so wunderbar zur Geltung kommt, weil du trotz allem merkst, wie sehr sie sich irgendwie um ihn bemüht und wie sehr sie sich auch Sorgen um ihn macht. Und wenn er dann später mit Ellie irgendwie ausgeht, dann fährt sie die ja auch hin und wartet dann irgendwie im Auto. Da kommt ja dann auch dieses, oh, nice car, Mrs. LaRusso, dieser Spruch. Und das finde ich sehr schön, weil man, glaube ich, auch ganz schnell so in die Falle hätten tappen können, dass man die Mutter irgendwie so ein bisschen verteufelt, dass Daniel in Mr. Miyagi zu sehr so eine Vaterrolle sieht, was ich gar nicht mal so unbedingt finde, dass er in ihm so einen Vater sieht, da können wir gleich noch drüber sprechen. Aber ja, diese Coming-of-Age-Story finde ich toll, gerade auch, wenn du dann halt so dieses Typische einfach, was so eine Coming-of-Age-Story ausmacht, jetzt mal ohne das Karate, ne? Du hast natürlich auch so den Stress an der Schule, du hast so seine erste große Liebe dann irgendwie mit Ellie, du hast dann auch da wieder so wie in so einer typischen Rom-Com, oh, dann diese Szene, wenn Ellie mit Johnny, der ja ihr Ex-Freund ist, da in diesem Club da irgendwie tanzen geht und er das sieht, und dann gibt's so diese Szene, wo ihm die ganze Spaghetti übergekippt werden und sowas alles, und wo dann halt so ein bisschen so dieser Bruch in dieser jungen Beziehung kommt und du dich fragst so, oh, was ist da los, und das ist es jetzt schon wieder vorbei, natürlich ist es nicht vorbei, und ich finde, da sind so diese ganzen, ja, man möchte fast sagen, so alle Klischees, die du für so ein Coming-of-Age einfach brauchst, aber so gut gespielt, weil die Schauspieler auch so gut funktionieren. Also Ralph Macchio ist einfach so, sobald er auftritt, so, magst du ihn einfach schon irgendwie so. Und du kannst dich irgendwie unglaublich gut in ihn reinfinden. Und wer tatsächlich für mich immer so ein bisschen untergegangen ist, ist trotz allem Johnny Lawrence. Weil er halt wirklich einfach so diesen Stempel kriegt, okay, du bist jetzt der Böse. Wir brauchen einen Bösen. Und deswegen ist es so toll gerade, dass How I Met Your Mother das so ein bisschen angestachelt hat. Und Cobra Kai ist jetzt halt wirklich ändert, dass du halt dass du einfach so die andere Rolle siehst, die dahinter steckt. Und das finde ich sehr cool.
Was ich auch schon immer mochte an dieser Underdog-Story, ich finde, das macht ja, der Regisseur ist, Wer ist der Regisseur noch?
Wie John heißt der? Avildsen.
Okay. Er hat ein Händchen dafür, uns trotzdem Underdog-Figuren zu geben, die nicht fehlerfrei sind. Ich meine, Daniel LaRusso ist ein Hitzkopf und Daniel LaRusso rennt mit dem Kopf durch die Wand und er trifft auch ein paar Entscheidungen, die ihn zusätzlich noch mehr in Schwierigkeiten bringen. Wir verstehen, warum er handelt, wie er handelt, aber die Nummer in der Dusche, wo er Johnny Lawrence auflauert, um sich an ihm zu rächen, die Nummer war gegessen und ich glaube nicht, dass Johnny Lawrence ihn weiter vermöbelt hätte. Aber es gibt halt immer wieder diese Momente, wo Daniel es halt auch nicht sein lassen kann. Und gerade nachdem man Cobra Kai gesehen hat, wird das natürlich noch mehr bestätigt. Aber ich kann jetzt Karate Kid 1 nicht mehr gucken, ohne auch diese Seite in Daniel zu sehen. Und das find ich faszinierend. Aber das hat dieser Film auch damals eigentlich schon gut nuanciert geschrieben. Und
ich wollte gerade sagen, vor allen Dingen, ich finde es auch gar nicht so schlimm, weil ich glaube, weil wir ja gerade auch bei einem jugendlichen Hitzkopf sind. Der denkt halt nicht darüber nach so und denkt sich jetzt nicht, okay, wenn ich jetzt einfach die ignoriere und alles ist gut, dann ist halt alles gut. Nein, natürlich geht er irgendwie mit dem Kopf durch die Wand. Das ist dann natürlich auch so ein bisschen so dieses Haar, Gewalt erzeugt Gegengewalt und irgendwie selbst das Mobbing-Opfer, wenn es die Möglichkeit hat, wird sich vielleicht in irgendeiner Art und Weise rächen. Und aber ich gebe dir da absolut recht. Ich finde jetzt, wenn man halt tatsächlich Cobra Kai geguckt hat, betrachtet man vieles in Karate Kid, gerade was so diese Beziehung zwischen Daniel und Johnny angeht, mit ganz anderen Augen. Und ich glaube, man ist mittlerweile auch eher geneigt, wenn man Karate Kid guckt, sich auch in Johnny mehr reinzuversetzen, weil man halt weiß, was dieser John Kreese eigentlich für ein ekliges Arschloch gewesen ist. Und ich meine, wir hören ja so ein paar von seinen Parolen hier, dieses No Mercy and Strike First, so das hören wir ja auch schon im Karate Kid Film, aber so, was es eigentlich so richtig ausmacht, wird uns, glaube ich, wenn man nur den Film betrachtet, gar nicht so krass bewusst.
Ja, und auf wessen Seite man halt trotzdem den ganzen Film über ist und wen man immer versteht und nach Cobra Kai noch besser versteht, das ist Mr. Miyagi. Mhm. Mr. Miyagi, der anfangs so einem Hitzkopf wie Daniel gar nicht die Werkzeuge geben möchte, eventuell selber zu jemandem zu werden, der andauernd seine Aggression freien Lauf lässt. Mhm. Und Mr. Miyagi ist eine derartig faszinierende Figur. Wenn man überlegt, so im ersten Akt hat er gar nicht so viel zu tun. Er hat ein paar Szenen und dann im Verlauf des Films lernen wir immer mehr von ihm, auch individuell und seiner Geschichte. Und dann haben wir wirklich diese unfassbar schönen Szenen zwischen den beiden. Ja. Und genau dadurch wird Daniel sein guter Schüler. Nicht, weil er ihm beibringt zu kämpfen, sondern wirklich durch diese Empathie.
Ja, ich muss auch sagen, also Karate Kid würde in meinen Augen nicht funktionieren, wenn du nicht diese Mr. Miyagi-Rolle 100%. Gehabt hättest. Und Pat Morita, der ja Mr. Miyagi spielt, wurde ja für die Rolle sogar für den Oscar nominiert. Und sollte es ja ursprünglich gar nicht erst sein. Also ganz zum Anfang hatte man den japanischen Schauspieler Toshiro Mifune, der hauptsächlich halt so in diesen alten Samurai-Film von Akira Kurosawa bekannt geworden ist. Der war den dann aber irgendwie zu ernst. Daraufhin sind sie dann zu einem Schauspieler gegangen, der als Marco bekannt geworden ist, der für alle Avatar, Herr der Elemente-Fans da draußen Onkel Iroh gesprochen hat. Der war dann aber schon für Conan verpflichtet worden und dann war halt Pat Morita irgendwie dran. Und ich mag ihn und so diese ganze Art und Weise, wie er halt wirklich so die, was ich an ihm liebe, ist halt wirklich dieses ganze Wax on, Wax off und ja, putz mal erstmal meine Autos und jetzt reib mal erstmal den Boden hier blank und streich den Zaun und ich liebe diese Szene, wenn er dann das erste Mal quasi Daniel zeigt, so okay, und jetzt zeig mir Wax on, Wax off und ihm damit dann zeigt, so ah, und eigentlich habe ich dir die ganze Zeit schon ein bisschen Karate beigebracht.
Muscle Memory.
Ja, genau. Wobei ich mir aber auch immer gedacht habe, okay, das ist vielleicht mit das Unrealistischste an diesem ganzen Film, dass so ein Bengel wirklich ohne groß zu murren da irgendwie tagelang einen Zaun streicht oder sonst irgendwas macht, wo ich mir jedes Mal gedacht habe, okay, so ein Hitzkopf wie er hätte doch eigentlich normalerweise schon längst diese Eimer daneben müssen und sie auch in den Kopf werfen müssen.
Ich habe es immer abgekauft, selbst jetzt beim nochmal gucken, weil er hat für mich so verzweifelt gewirkt, dass ich verstanden habe, dass er sagt, okay, er lässt es jetzt über sich ergehen und dafür wird er dann belohnt mit den Karate-Skills schlechthin, weil er gesehen hat, er kommt doch eh nicht gegen die an. Und gleichzeitig hat er auch gesehen, dass Mr. Miyagi der Retter in der Not war, gerade auf der Halloween-Party. Also, glaube ich, hat er da schon, sag ich mal, den moralischen Kompass, dass er ihm das schuldig ist. Aber es gibt ja dann diese tolle Szene, wo er sagt, genug, genug, ich habe genug davon und so weiter. Und dann kommt diese tolle Szene, wo er ihm sagt, okay, dann zeig mir doch mal Wax on, Wax off. Das ist eine der besten Szenen des gesamten Films, wo er ihm eigentlich heimlich Karate beigebracht hat mit friedlichen Alltagsbewegungen.
Ja. Ja, und ich finde es schön, das machen sie ja dann in Cobra Kai. Wiederholt Daniel das ja dann mit dem Sohn von Johnny, Robbie, der ja dann in seinem Autohaus da auch Wax on, Wax off üben muss. Genau, du hattest es vorhin ja gesagt, das ist so ein bisschen so Vaterersatz irgendwie so in die Richtung für Daniel, weil er halt da irgendwie einfach diesen Mann in seinem Leben braucht oder so. Ich weiß immer nicht, ob ich es wirklich so als, ich habe sie nie so wirklich in dieser Position gesehen, so Vater-Sohn. So. Für mich waren sie immer irgendwie so Sensei und Schüler, aber auch auf dieser Miyagi-typischen gleichen Ebene. Also er ist ja auch nie so jemand, der zu ihm hinkommt und sagt so, ich bin jetzt der Boss, sondern er redet ja immer sehr auf Augenhöhe mit ihm. Und ich finde dann gerade auch so, es gibt ja diese Szene, wo sie Daniels Geburtstag feiern, wo Daniel ja dann auch dieses coole Auto geschenkt bekommt, was ich auch mal cool fand, so, ja, such dir ein Auto aus, so, ne, und dann kriegst du das. Und die wohl packendste Szene, von der Pat Morita auch selber sagt, dass es diese Szene wahrscheinlich gewesen ist, die die Oscar-Nominierung beschert hat, ist ja die, in der Mr. Miyagi sich betrinkt und Daniel dazukommt und er ihm ja dann auch was zu trinken gibt und er dann quasi so ein bisschen offenbart, was in seiner Vergangenheit so passiert ist, dass seine Frau gestorben ist, dass sein Kind gestorben ist und sowas alles. Und das waren für mich immer so Momente, okay, das ist, da begegnen sich zwei Freunde, nicht so Vater und Sohn in dem Sinn.
Ich fand schon, es hat sich so ein bisschen angefühlt. Ich meine, ja, es fängt als kauziger Typ an, dann fängt es an, wie so eine Freundschaft zu werden. Aber ich finde, gerade ab diesem Zeitpunkt, wo er auch sieht, ja, der hat das Kind verloren und Daniel geht ohne Vater durch die Welt. Und dann haben wir, wie gesagt, diesen Moment, wo er ihm auch das Auto schenkt. Das war für mich immer so ein Papa-Moment. Es ist auch für mich so ein richtiger Papa-Moment, wenn er ihm in der Umkleidekabine vorm großen Kampf nochmal ein paar Worte mitgibt. Und wenn er seine magischen Hände auflegt. Das ist für mich immer, es hat für mich so ein Papa-Moment. Du hast recht, es ist nie so ein erzieherisch strikter Papa-Moment. Und das ist, weil das ist nicht die Art und Weise von Miyagi. Aber er weiß einfach auch ganz genau, wie er mit diesem Jungen umzugehen hat. Er geht mit ihm nicht um wie so ein extrem strenger Drill Sergeant à la Kreese, sondern er muss seinen Weg wirklich so in sein Herz finden tatsächlich. Und für mich wirkt es immer zum Schluss, auch wenn er sich so richtig freut über seinen Sieg und dass er erst rüberguckt, Miyagi, Miyagi, das ist so, Papa, schau mal. Also, ja, klar. Es rührt mich schon jedes Mal.
Ja, ich finde es auch jedes Mal immer sehr rührend. Und damit kommen wir mal so zu Punkt 3, den du vorhin angesprochen hast, so jetzt nochmal so diese Underdog-Story jetzt reinbezogen auf das Sportliche. Jetzt mal so ein bisschen meine Frage für dich. Findest du es ein bisschen zu übertrieben, dass Daniel gewinnt? Hätte man vielleicht auch bei Karate Kid irgendwie diesen Rocky-Weg gehen sollen, dass er als Underdog zwar einen guten Kampf abliefert, aber am Ende halt, Spoiler für Rocky 1, dann halt doch verliert? Oder passt es eigentlich dadurch, dass es halt letztendlich auch so ein bisschen eine Story ist, die sich natürlich an Jugendliche richtet, dass Daniel am Ende gewinnt?
Realistisch ist es nicht zwingend, dass er gewinnt, okay? Also, das ist es nicht. Und hätte es sich auch angeboten, dass er einfach nur Sieger der Herzen ist und dass zum Schluss sogar Johnny Lawrence auf ihn zukommt und sagt, meine Güte, du hast meinen Respekt, du bist echt ein starker Kämpfer. Ja, das wäre dann zu viel Rocky. Das wäre zu sehr nah dran am Rocky. Und gleichzeitig darf man nicht vergessen, Rocky hatte eine ganz andere Dynamik und auch Rocky Balboa selbst hat ein ganz anderes Ziel. Wenn er mit Adrian im Bett liegt, sagt er, alles, was ich will, ist durchhalten. Ich will alle Runden durchhalten, das ist mein Ziel. Und genau das gelingt ihm. Daniel geht es darum, endlich diesen Bullies ein Zeichen zu setzen, hört auf, mich zu verkloppen und so weiter. Und ich glaube, deswegen musste es auch enden.
Vor allem, es ist ja auch nicht nur Daniel, der quasi ein Zeichen setzen muss, sondern letztendlich irgendwo auch so ein bisschen Mr. Miyagi. Yeah. Weil diese Wette, und ja, ich weiß nicht, ob man Wette sagen kann, aber so dieses Übereinkommen ist ja eigentlich zwischen Mr. Miyagi und John Kreese. Dass er sagt, okay, hör auf, den Jungen hier zu belästigen und wenn, dann regeln wir das auf der Matte und hier gib mir Zeit, bis das Turnier startet und bis dahin lasst ihr den Jungen in Ruhe. Und ja, deswegen, ich finde auch, ich finde den Gedanken, es hätte irgendwo was, dann wäre aber, glaube ich, der ganze Film irgendwo ein bisschen dramatischer, auch so in seiner Auslegung, wenn Daniel halt verloren hätte. Aber grundsätzlich so mag ich das Ende einfach auch so.
Es wäre für mich zu viel Rocky gewesen. Das wäre dann zu weit in diese Richtung gegangen. Rocky ist, sag ich mal, ein Charakter, der eigentlich überhaupt nur der Welt zeigen kann, dass er überhaupt boxen kann, weil niemand weiß das. Sie denken, das ist so ein Prolet, der durch die Straßen läuft und das erlebt ein Leben, mit dem er eigentlich nicht glücklich ist, als Geldeintreiber. Daniel ist ganz anders. Daniel ist ein Underdog, nicht weil er falsche Entscheidungen im Leben getroffen hat, sondern weil er sich gerade in so einem Ökosystem befindet, das gegen ihn ist. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass die Story sich auch an dieses Konzept angepasst hat, anstatt das einfach nur Copy-Paste von Rocky zu betreiben.
Ja, absolut. Ich glaube, das wäre dem Film letztendlich auch zu schwer auf die Magengrube geschlagen, weil dann alle gesagt hätten, okay, dann würden wir heute von Karate Kid nur reden als, oh, das ist ja Rocky für Kinder.
Genau.
Und irgendwie hat es Karate Kid ja dann doch geschafft, zwar diese Grundessenz von Rocky, diese Underdog-Story zu haben, aber gerade durch so Charaktere wie Mr. Miyagi das so stark aufzuwerten und auch einfach durch diesen Appeal an Jugendliche, durch diese Coming-of-Age-Story, durch diese ganze Liebesgeschichte, dass es halt dann doch auch irgendwie was Eigenes ist und für sich stehen kann.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen zu dem Vergleich erneut, weil bei Rocky gibt es ja auch eine Trainerfigur, Mickey, aber die hat nicht den gleichen Stellenwert wie ein Mr. Miyagi. Mr. Miyagi ist neben Daniel oder eventuell sogar noch mehr als Daniel, so die wichtigste Figur in diesem Film. Mickey ist eine wichtige Figur für Rocky, für alle drei Filme, aber er ist nicht mal der zweitwichtigste Charakter, das ist immer noch Adrian. Ja. Das heißt, der Stellenwert und der Fokus ist ganz anders. Das ist keine Geschichte zwischen einem Mentor und einem Schüler, das ist nicht die Rocky-Geschichte, aber das ist die Karate-Kid-Geschichte, weil diese Dynamik sorgt halt auch dafür, dass die Underdog-Story so glücklich ausgeht und dass ihm diese Empathie mit auf den Weg gebracht wird, weil Daniel ist, wie gesagt, jung. Er ist niemand, der sein Leben weggeworfen hat und jetzt seine Chance sieht, was zu machen. Darum, Existenzängste kann es sich bei ihm ja noch nicht drehen.
Ja, und es ist ein schöner Punkt, den du anbringst, dass Mr. Miyagi möglicherweise die wichtigste Person ist. Und ich finde, er ist so, glaube ich, vielleicht wirklich die wichtigste Person. Was man halt auch einfach sieht, wenn man sich die ganzen Fortsetzungen anguckt. Ich meine, Karate Kid 4 ist ein Film, der kommt ohne Daniel aus. Hauptsache, wir haben Mr. Miyagi in diesem Film. Denn das ist ja, denn Karate Kid 4 ist ja The Next Generation. Da haben wir auf einmal Hilary Swank, die das neue Karate Kid ist.
Und Bowling spielende Mönche.
Genau, und da merkst du aber halt einfach, wie wichtig diese Figur des Mr. Miyagi geworden ist. Und das siehst du ja allein schon, finde ich, daran, dass Teil 2 dann ja wirklich in die Heimat von Mr. Miyagi nach Okinawa zurückkehrt. Und wir ja dann wirklich auch noch mehr, gerade Karate Kid 2 legt ja den Fokus noch viel mehr auf Mr. Miyagi. Er bekommt halt irgendwie Post, sein Vater liegt im Sterben, er muss dringend wieder nach Hause kommen. Aus dem absolut nichtigsten Grund kann Daniel sich dann auf einmal auch ein Flugticket leisten und sagt aber, ey, Beste, ich komm mit und guck mal, wo du herkommst und wo Karate eigentlich so herkommt. Und dann sind wir halt auf einmal irgendwie in Okinawa, Japan und laufen da halt über diese Insel und erleben halt mehr so die Mr. Miyagi-Story. So. Und das fand ich irgendwo immer ganz interessant. Aber ich habe, wie gesagt, jetzt die ganzen Karate Kid-Filme alle nochmal geguckt und keiner dieser Fortsetzungen, es gibt ja insgesamt 3 Fortsetzungen.
Und ein Remake.
Und ein Remake, über das wir auch gleich noch kotzen werden. keine dieser Fortsetzungen kommt für mich auch nur ansatzweise an das ran, was der erste Teil geschafft hat. Weil ich finde, Teil 2 zum Beispiel ist so ein Film, der verliert sich zu sehr in diesem, ich nenne es jetzt mal blöd, fernöstlichen Flair. Und es sieht dann alles so super klischee-mäßig, dieses Fischerdorf da, aus dem Mr. Miyagi stammt. Das sind dann so diese ganzen kleinen Hütten, die du dir irgendwie so aus jedem Samurai-Film so kennst. So. Und es wird dann sehr viel immer so, oh, es geht um Ehre und Ehre und Ehre. Und jedes zweite Wort ist irgendwie Ehre, weil Mr. Miyagi trifft ja dann auf Sato, früher sein bester Freund, jetzt sein größter Erzfeind, weil Mr. Miyagi Sato mehr oder weniger die Frau ausgespannt hat. Und das finde ich, war so eine Story, jetzt, wo ich es normal geguckt habe, fand ich sehr, sehr langweilig.
Das ist bei mir, muss ich sagen, sehr lange her mit den Fortsetzungen. Mhm. Ich war von Teil 2 damals nie so beeindruckt wie von Teil 1, das weiß ich noch. Mhm. Ich fand, der hat sich auch ein wenig gezogen. Ich finde, Karate Kid 2 zieht sich sehr. Weil Karate Kid 1 hat ein simples Konzept und darin funktioniert es auch. Deswegen funktioniert es auch. Du hast eine Underdog-Story, er muss diese Mentorfigur kennenlernen, hast du 2 wundervolle Performances und eine wundervolle Dynamik. Dann hast du das Alltagsleben unseres Helden und ein bisschen die Vergangenheit beleuchtet der Mentorfigur. Zack, hast einen wundervollen Film und dazu noch alles mit rein, was so die 80er ausgemacht hat und Arcades und eine süße Jugendromanze und so weiter und so fort und so ein Bully, so einen klassischen, das passt alles. Und in Teil 2 wurde es mir auch damals ein wenig zu überdreht, als es dann darum geht, okay, ich schlag dich jetzt tot.
Ja, ja.
Also was im ersten Teil noch so Highschool-Bullying einfach war, aber mit Karate, war im zweiten Teil, hier geht es um Leben und Tod.
Ja, genau.
Wenn er um die Ehre von Kumiko kämpft, so und Chosen auch droht, sie umzubringen vor versammelter Mannschaft, ja, und ich meine Güte.
Ja, und was mir halt auch gefehlt hat, irgendwie war halt einfach so ein bisschen dieses Karate-Feeling, ja, so, ne? Weil im zweiten Teil wird irgendwie kaum noch wirklich so Karate gelernt, weil das, klar, auch wenn wir natürlich im ersten Teil so viel diese Underdog-Story haben und dieses Coming-of-Age-Drama, spielt Karate-Lernen an sich immer noch eine große Rolle und wir haben auch schöne Montagen und irgendwie, wo dann halt irgendwie wir sehen, wie man so Karate übt und sowas alles. Und das ist im zweiten Teil halt auch nicht mehr so. Und im zweiten Teil hängt halt wie so ein Damoklesschwert immer so der Tod über allem. Ja. So, weil du dir jedes Mal denkst so, wow, also nur weil du den komisch anguckst, will er dich jetzt schon umbringen. Und
was ich auch immer schade fand an Karate Kid 2 war, dass fast der komplette Cast aus dem ersten Teil nicht zurückgebracht wurde, obwohl man auch so viel mit diesen Figuren hätte anstellen können.
Ja, ja.
Also Ellie wird in einem Satz sozusagen beseitigt.
Genau, dass sie mit dem Schluss
gemacht haben. Ja, genau. Ja. Es ist so eins der großen Arcs ist diese Liebesgeschichte zwischen den beiden und dass sie halt auch offen zueinander stehen am Ende des Films und so weiter. Und dann im nächsten Film, es sollte nichts werden. Ja. Und ich so, okay, damit ist das beendet.
Und letztendlich zeigt sich in den Karate Kid-Filmen auch, was für ein Player eigentlich Daniel LaRusso ist. Im ersten Film hat er Ellie, im zweiten Film hat er Kumiko und im dritten Film lernt er dieses junge Mädel kennen, die gegenüber von dem Bonsai-Laden, den er mit Mr. Miyagi aufmacht, so eine Töpferei hat. Ich habe jetzt leider ihren Namen vergessen, aber hat eigentlich in jedem Film eine andere
wie
Freundin.
James Bond.
Ja, genau, Daniel LaRusso ist der James Bond von Karate Kid.
Ja, und der dritte Film, ich weiß, als Kind hatte ich ein wenig Angst vor Silver. Ich war ein bisschen eingeschüchtert von ihm.
Wir müssen vielleicht kurz dazu sagen, der dritte Teil erzählt quasi eigentlich die Geschichte von John Kreese. Mhm. Und John Kreese hat nach der großen Niederlage gegen Miyagi-Do kommt niemand mehr zu Cobra Kai, weil sein Dojo ist leer, keiner kommt mehr und er wendet sich an seinen alten Vietnam-Buddy Terry Silver, der mittlerweile der reichste Mann der Welt ist, gefühlt. Das ist so ein richtig ekliger Schnösel, aber hat halt Kohle ohne Ende und der hat damals quasi mit John Kreese zusammen Cobra Kai gegründet und der sagt ihm jetzt natürlich so, boah, ich helfe dir, du gehst erstmal irgendwie nach Tahiti oder so, machst da ein bisschen Urlaub und ich kümmere mich irgendwie um diesen Mr. Miyagi und diesen Daniel. Und dann daraufhin engagiert er auch noch einen Kämpfer, so der Karate-Badass, der quasi im nächsten Turnier dann gegen Daniel antreten soll. Und versucht dann aber gleichzeitig auch einen Keil zwischen Mr. Miyagi und Daniel zu hämmern, um dann quasi selber der Lehrer von Daniel zu werden. Das ist dann echt so eine Star Wars-artige Geschichte.
Ja, er will ihn zur dunklen Seite der Macht.
Genau, ich ziehe dich zur dunklen Seite der Macht. Ich habe bei dem Film auch nie verstanden, warum ist der Miyagi auf einmal sich so krass gegen all das Karate irgendwie wehrt und immer sagt, nein, du gehst nicht in dieses Turnier. Und dann noch diese ganze Geschichte mit dem Bonsai-Baum, den Mr. Miyagi vor Ewigkeiten an so einer Klippe eingepflanzt hat, der dann da wiedergeholt. Also der dritte Teil ist sehr, sehr merkwürdig. Und für alle, die Cobra Kai Staffel 3 gesehen haben, die werden nun wahrscheinlich so ein bisschen eine Vorschau darauf bekommen, was in Staffel 4 kommt, weil dieser Terry Silver wird ja offensichtlich irgendeine Rolle spielen.
Na, er wurde ja, zumindest Spoiler für Cobra Kai Staffel 3, wurde von John Kreese angerufen zum Ende der Season und wir haben ja auch gesehen, wie die beiden in einem Kriegsgefangenenlager in Vietnam waren, in einem Flashback in Cobra Kai. Du, ich glaube, das werden sie dann wieder gut umsetzen, weil Cobra Kai ist es auch irgendwie gelungen, die nicht so guten Karate Kid Filme in einem guten Licht erstrahlen zu lassen, was sie so mit Kumiko und mit Chosen gemacht haben.
Ja, also Karate Kid 2 haben sie toll
also
umgesetzt.
Also wirklich sehr gut und deswegen, ich finde, diese Show hat langsam einfach mein Vertrauen verdient. Mhm. So, allein, dass dieses Konzept überhaupt funktioniert hat, dieser Serie. Ja. Ist eine Meisterleistung. Dass es jetzt aber schon 3 Seasons so gut funktioniert, wie es tut. Ich werde nicht meckern, ich werde mir die Nummer angucken und ich wette, ich werde danach auch wieder zufrieden sein. Hm. Deswegen mache ich mir da gar keine Gedanken. Aber Karate Kid 3 war so ein Film, den ich selbst als Kind, deutlich blöder fand als Teil 1. Hm. Aber ich habe ihn häufiger gesehen als Teil 2. Teil 2 habe ich am wenigsten gesehen. Hm. Und ja, das bringt uns zu Karate Kid.
Nein, Moment, ich will noch kurz bei Karate Kid 3 bleiben. Weil du meintest, du hattest so viel Angst vor Terry Silver.
Ich fand ihn gruselig. Ich fand sein bösartiges Grinsen gruselig. Ich fand es gruselig, wie er wirklich sich im Schatten versteckt hat und heimlich zugesehen hat, wie sich Daniel radikalisiert an diesem Trainingsdummy. Und
das ist übrigens das Einzige, was ich am dritten Teil so ein bisschen mehr mag, dass der Fokus wieder zurückgeht auf dieses, okay, wir machen was mit Karate, so, weil es ist jetzt wieder Karate Kid, weil das war der zweite Teil für mich halt nie wirklich, außer dass er halt die Ausrede hatte, oh, es spielt doch jetzt alles in Japan und von da kommt Mr. Miyagi her. Und im dritten Teil fand ich das mit dem Karate cool. Dafür fand ich im dritten Teil halt die ganze Beziehung zu Mr. Miyagi echt merkwürdig.
Ich fand es auch komisch, wie immer, wie schnell Daniel böse wurde.
Ja.
So, also, dass es so schnell passiert, weil es halt das Drehbuch verlangt hat. Aber die Szene, die sich trotzdem so ein bisschen in meinen Kopf gebrannt hat, ist eine absolut over-the-top-Szene. Aber irgendwie hat sie was. Und das ist die Szene, wo Daniel im Dojo ist und hinter einem Pappaufsteller von Kreese kommt der echte Kreese hervor und erschreckt ihn mit einem Gruselgesicht. Ja. Diese Szene hat sich als Kind in meinen Kopf eingebohrt. Ich kann nicht sagen, dass sie mich früher nicht gegruselt hat, als ich klein war. Und dann hat ja Mr. Miyagi erneut so seinen Extrem-Miyagi-Moment, wo er die alle vermöbelt.
Genau, genau.
So, er vermöbelt diesen neuen Kämpfer, er vermöbelt Kreese und er vermöbelt Silver und holt Daniel aus der Nummer raus. Und das ist so eine Szene, die zumindest so mich als Kind, als Karate-Kid-Gucker geprägt hat, die sich wirklich sehr, 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 sehr eingebaut.
Das ist, glaube ich, auch die beste Szene aus dem dritten Teil, so, weil sie halt wirklich so einfach so dieses Mr. Miyagi ist wieder da, so, weil das ist so ein bisschen die Spiegelung von dieser ersten Szene im ersten Teil, wenn er halt da nach dieser Halloween-Party Johnny und seine Jungs halt wirklich so krass vermöbeln. Und ich finde es immer noch lustig, dass Daniel, der ja dann so halb schwummrig ist im ersten Teil, irgendwie noch denkt, ja, wo war denn Spider-Man? So, weil er Mr. Miyagi auch nur so schemenhaft so sieht. Und das ist sehr lustig, ja.
Wie stehst du zu der Filme, der Szene, wo John Kreese hinter seinem eigenen Pub aufsteht?
Ist einfach nur lustig. Vor allen Dingen, wie gesagt, also
sein Gesicht.
Martin Cove, der Darsteller von John Kreese, ich weiß nicht, der muss, glaube ich, auch so viel Spaß gehabt. Einfach nur so, also ich meine, ich finde ihn ja in Cobra Kai gekonnt over the top. In Karate Kid 3 finde ich ihn albern over the top. Und dieses, ich springe hinter meinem eigenen Papa. Es hätte für mich nur noch gefehlt, wenn er vor diesem Pub-Aufsteller in starrer Pose gestanden hätte, so nach dem Motto, so, haha.
So wie bei Teenage Mutant Ninja Turtles, genau, Teil 2.
Genauso, ich bin der Pappaufsteller und dann erschrecke ich dich.
Tolle Szene.
Ja, also deswegen, die Szene ist toll, aber Karate Kid 3 eher nicht so. Und damit kommen wir jetzt zu einem Film, den ich lange, lange als eher ziemlich öde in Erinnerung hatte. Und als ich ihn jetzt nochmal geguckt habe, war ich ganz erstaunt, dass ich tatsächlich sagen muss, Karate Kid 4 ist die beste Fortsetzung von dem, was wir haben. Also ich rede jetzt von Karate Kid 2 und 3. Mhm. Also wenn du jetzt sagst, okay, Sebastian, du darfst Karate Kid gucken und musst dir dann noch einen Film aussuchen. Ich würde immer auf Karate Kid 4 setzen. Der Film ist nicht gut. Das will ich nur mal dazu sagen. Aber von den Fortsetzungen, die wir davor hatten, ist er immer noch der Beste. Und es geht quasi, dieser Film ist, woran er für mich scheitert, ist einfach so die Tatsache, dass Daniel komplett totgeschwiegen wird. Mhm. Mr. Miyagi wird halt irgendwie nach Boston gerufen, weil er da irgendwie an irgendeiner Ehrung für gefallene Soldaten im Zweiten Weltkrieg teilnimmt und sein Captain damals im Zweiten Weltkrieg ist irgendwie gestorben und er trifft daraufhin dessen Witwe und dessen Witwe hat halt eine aufmüpfige Enkelin, das ist dann Julie, gespielt von Hilary Swank und dann sagt Mr. Miyagi, oh ja, du gehst nach Kalifornien, machst ein bisschen Urlaub im Miyagi-Do und ich kümmere mich um deine Enkelin. Ich würde schon denken, so, okay, gut. Und dann hast du halt Hilary Swank, die kümmert sich irgendwie in der Schule auf dem Dach um einen verletzten Falken. Und dann gibt es in der Schule eine merkwürdige Security-Organisation, die schon fast diktatorisch, Gestapo-mäßig da irgendwie durchgeht und alles für sich einnimmt und die können prügeln und machen, was sie wollen und kein Mensch greift jemals ein. Die haben irgendwie Mike, Walton Goggins, den wir ja aus hier
Tarantino-Film,
ja, aus den allen Tarantino-Filmen irgendwie geführt kennen, Hateful Eight, spielt da einen dieser Typen und ja, Mr. Miyagi bringt dann halt dieser jungen Julie Karate bei und das macht er, indem er sie in ein buddhistisches Kloster bringt, wo sie dann von den Mönchen lernt, auch ein bisschen runterzukommen.
Und sie lernt auch zu tanzen.
Nein, nein, sie kann schon tanzen. Sie zeigt den Mönchen, wie sie tanzen können. Und Mönche zeigen uns dann auch, wie man mit Zen
Strikes
werfen kann.
Es ist ein bisschen, es ist bei dem Film, es ist sehr lange her, dass ich ihn geguckt habe. Sehr, sehr lange. Mhm. Ich weiß nur, was ich immer blöd fand. Zum einen, was du schon erwähnt hast, dass Daniel einfach weg ist. Einfach
er wird nicht mehr erwähnt.
Als wenn er nicht existiert, okay? Mhm. Und es war immerhin das Karate Kid. Aber naja, okay.
Deswegen heißt der ja dann auch im
The
Englisch,
Next Generation.
Genau, nein. Im Englisch, genau. Also auf Deutsch heißt er Karate Kid 4, die nächste Generation. Im Englischen ist es nicht mal Karate Kid Part 4 oder irgendwie sowas, sondern The Next Karate Kid.
Okay.
Also wirklich sogar dieses Next noch vor das Karate Kid, damit du genau weißt, das ist das Nächste.
Was mich an dem Film damals auch so gestört, wie gesagt, ich habe ihn jetzt ewig nicht geguckt. Ich weiß nicht, ob ich ihn wie du besser finde als 2 und 3. Ich habe ihn definitiv als schlechtesten in Erinnerung. Mhm. Dass sie auch teilweise nicht wussten, was sie mit Mr. Miyagi anstellen. Was ich damit meine ist, in Karate Kid 1 bis 3 hat man manchmal halt zu Miyagi geschnitten und er hatte trotzdem irgendwie seinen Arc. Und hier war es so, er geht mit Mönchen Bowling spielen. Und wir sehen halt eine ganze Szene, während Julie da ihre Probleme hat an der Schule und so weiter und auch noch mit so einem Bully, das ist ja, es gibt's ja in einem Film, muss ja bleiben, haben wir eine ganze Sequenz, wo Mr. Miyagi mit den Mönchen rausgeht und herausgefordert wird zu einer Runde Bowling. Und ich so, was passiert hier gerade?
Aber wie gesagt, und ich meine, ich habe dir das ja schon hier vorher gesagt, du hast ja auf Moviepilot YouTube immer diese Ranking-Videos und du solltest...
Du willst jetzt der Alien vs. Predator-Vergleich.
Nein, und also, du solltest, wenn du ein Ranking-Video irgendwann zu Karate Kid machst, solltest du sie dir nochmal angucken und ich bin mir sicher, dass du Karate Kid 4 zumindest etwas auch besser sehen wirst für das, was es ist. Und ich meine, was ich dem Film zugute halte, ist, dass sie tatsächlich versucht haben, das Setting zu ändern, so auch einfach so ein bisschen die Story zumindest versucht haben, irgendwie so ein bisschen was zu ändern. Ich finde auch schön, dass sie hier wirklich auch nochmal diesen Fokus auf Karate setzen, dass Julie aber auf eine andere Art und Weise von Mr. Miyagi Karate lernt, als es ein Daniel gemacht hat. Aber sorry, wenn ich sie jetzt auch wieder gesehen hätte, wie sie Autos putzt und Zäune streicht, wäre das auch wieder langweilig gewesen. Und ich muss sagen, Hilary Swank macht eine erstaunlich gute Figur irgendwie in dem Film und auch ihre Beziehung zu Mr. Miyagi ist irgendwie ganz süß. Und ich glaube, worauf sie halt auch so ein bisschen angespielt haben, war einfach so, oh, der alte Mann, der jetzt auf Mädchen aufpassen muss, so was halt auch nochmal vielleicht so eine ganz andere Ebene ist, weil in den Jungen kann er sich irgendwo besser reinversetzen und sie ist halt so ein bisschen rebellischer Teenager in ihren Auswüchsen, teilweise ein bisschen krasser als das, was Daniel irgendwie im ersten Film war. Und ja, also es ist um Gottes Willen kein perfekter Film. Wie gesagt, diese ganze Bully-Security-Gruppe da ist absolut merkwürdig und passt sonst überhaupt nicht rein. Obwohl, es passt in dem Sinne rein, wenn ich mir anschaue, in welche Richtung sich Cobra Kai entwickelt. Weil das wäre vielleicht so mein Kritikpunkt an der dritten Staffel, dass ich so ein bisschen Angst habe, dass es Cobra Kai zu sehr übertreibt und zu sehr in diese Richtung Seifenoper geht. Und ohne jetzt, weil wie gesagt, wir wollen über Karate Kid eigentlich erst sprechen und ich will jetzt auch nicht irgendwie groß Cobra Kai spoilern, aber es gibt gerade im großen Finale von Staffel 3 gibt es so Momente, wo ich mir denke, okay, und wann geht irgendjemand von euch einfach mal zur Polizei und sagt, okay, hier unsere Kinder werden gefühlt halbtot geprügelt und wir prügeln uns hier gefühlt halbtot. Nein, Polizei gibt's nicht, wir regeln das alles auf der Matte mit Karate. Und das ist so ein bisschen auch bei Karate Kid 4, wo ich mir denke...
Gibt es da nicht zum Schluss, irre ich mich nicht, endet es nicht auch in einem Streetkampf zum Schluss?
Genau, es gibt auch so...
Wo
so
sie dem einen Typen dann auch noch ins Gesicht
sie,
tritt?
Ja, das Krasse ist...
Brennerei, war da nicht irgendwas mit Feuer oder so?
Sie fackeln diese Organisation, ich nenne sie jetzt mal irgendwie so, sie fackeln das Auto von ihrem Freund ab, jagen das ganze Ding in die Luft und... vor dem Hintergrund dieses brennenden Autos gibt es dann halt diesen Kampf, wo Julie dann halt irgendwie zeigt, was sie halt krasses von Mr. Miyagi gelernt hat und die da alle fertig macht. Aber das ist halt so over the top und passt irgendwie auch schon gar nicht mehr. Es hat schon ein bisschen so was von Karate Kid 2, so, du hast mich schräg angeguckt, ich bring dich um. So, und das war deswegen. Aber trotz allem, finde ich, kann man Karate Kid 4 durchaus, finde ich, mehr abgewinnen als 2 und 3.
Ich muss den Film, wie gesagt, also so ein Ranking-Video, das wurde auch schon häufiger angefragt bei Moviepilot. Ich will es auch definitiv mal, ich habe so viele Videos, die ich davon noch machen will. Ich müsste die Reihe einfach noch mal gucken. Ich weiß, 1 und 2 gibt es auf Netflix.
Genau, 1 und 2 gibt es auf Netflix. 4
komme ich nicht so gut ran.
4 habe ich, muss ich zu meiner Schande gestehen, sogar auf Blu-ray zu Hause.
Wieso hast du diesen Film auf Blu-ray? Bitte erklär es der Welt.
Ich habe den mal geschenkt bekommen.
Das hätte ich jetzt auch gesagt.
Nein, ich habe den wirklich mal geschenkt bekommen.
Wer mag dich so wenig?
Nein, das war jemand, der mir eigentlich was Gutes tun wollte, weil diese Person diesen Film selber toll fand.
Und okay, wow.
Ja.
Und dann gibt es ja noch das Remake, ne?
Genau.
Das Remake Karate Kid, in dem Kung Fu gekämpft wird.
Genau, in dem Kung Fu gekämpft wird mit dem Sohn von Will Smith, Jaden, und mit Jackie Chan als Mr. Miyagi-Ersatz. Und für alle, die Cobra Kai gucken und sich vielleicht im Intro immer wundern, warum da steht Producer Will Smith. Mhm. Das liegt halt echt daran, dass Will Smith aufgrund dieses Remakes noch Rechte an dem Titel Karate Kid hat. Und deswegen halt als Produzent auch bei Cobra Kai mit dabei ist. Weswegen ich irgendwie zwischendurch auch immer so ein bisschen die Angst habe, ob sie irgendwann in Cobra Kai
Jaden einführen.
Ich meine, wenn sie Jackie Chan einführen, sehr cool. Bin ich sehr dafür. Aber Jaden muss dann nicht unbedingt
sein. Nein. Also es sei denn, das wird jetzt so wie bei Marvel Cinematic Universe, dass ein Loch irgendwie ins Multiversum geblasen wird und so.
Genau, ansonsten, weil Miguel wird so doll gegen ein Stück Holz treten, dass sich dadurch ein Riss in der Realität...
Und da gucken dann Jaden und Jackie Chan raus. Genau. So, also ich habe diesen Film damals gesehen. Also ich habe den Trailer erstmal damals
gesehen. Ganz kurz, also das Karate Kid Remake ist von 2010.
Ja, also es kam wesentlich später raus. Als ich den Trailer gesehen habe, hatte ich eine Frage im Kopf, weil im gleichen Jahr kam ein anderes Remake raus. Und glaube ich im gleichen Jahr. Und es war Nightmare on Elm Street. Und bei beiden habe ich mich gefragt, warum? Okay, das war meine Frage. Habe ich Nightmare on Elm Street gesehen? Und dachte mir, warum? So, und dann habe ich dieses Karate-Kid-Ding gesehen. Ich gebe zu, es gibt ein paar Momente, die nicht schlecht sind. Ich mag tatsächlich die Performances von sowohl Jaden als auch Jackie Chan. Deren Beziehung ist auch ganz nett. Ich finde es auch ganz cool, dass der auch so seine eigenen Methoden hat, ihm was beizubringen. Es ist halt nicht mehr Wax on, Wax off, sondern es ist, zieh deine Jacke aus und häng sie auf.
Naja.
Zieh deine Jacke aus und häng sie auf. Aber wir kennen das. Und zweitens, es ist verdammt noch mal kein Karate. Wieso? Dieser Film heißt Karate Kid und hat nicht mal darauf geachtet, dass es um Karate geht. Ja, es geht doch einfach nicht. Ich dachte, und obwohl auch Mr. Miyagi, also ich weiß nicht mal, heißt der Miyagi? Er heißt, glaube ich, nicht mal Miyagi.
Nee, ich glaube,
Miyagi. Er erzählt dann seine Geschichte, wie er seine Familie verloren hat. Das, glaube ich, war ein Autounfall. Und das ist eine richtig dramatische Szene und er spielt es auch wirklich stark. Ich glaube, man hätte einfach auch eine Underdog-Story mit den beiden erzählen können, sich noch ein bisschen weiter entfernen können von Karate Kid und der Film hätte für sich stehen können. Aber die Tatsache, dass er schamlos den Karate Kid-Namen ausgenutzt hat, um eine Geschichte über Kung Fu zu erzählen und sehr viele Storybeats zu klauen aus dem Original, an das er aber nie rankommt. Deswegen, selbst wenn es inszenatorisch und teilweise auch schauspielerisch besser ist als das, was die Fortsetzungen abgeliefert haben, habe ich eine besondere Verachtung für diesen Film übrig.
Und er ist trotzdem relativ erfolgreich gewesen. Ja, das, also
glaube ich auch.
Und ich meine, gut, Jackie Chan ist natürlich ein großer Name. Mhm. Und ich kenne jetzt die Zahlen nicht genau, aber ich kann mir vorstellen, dass dieses Karate Kid Remake dadurch auch im asiatischen Raum wahrscheinlich ziemlich viele Leute ins Kino geholt haben wird, weil Jackie Chan ist halt schon wer. Und das war für mich, er war für mich auch eher der Hauptgrund, warum ich in diesen Film gegangen bin, weil
sagen wir mal Will Smiths Sohn.
Ja, den kannte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht mal. Wusste nicht mal, dass Will Smith überhaupt einen Sohn hatte.
Pursuit of Happiness. Hast du den gesehen?
Ja, den, aber den habe ich, glaube ich, erst irgendwann später gesehen. Der ist also der damals. Ist sehr gut. Und ja, also den fand ich auch sehr gruselig irgendwie. Deswegen war ich dann auch froh, dass es danach nicht weiter hieß, es kommt noch was. Und ja, und dann kam 8 Jahre später auf einmal Cobra Kai. Und da können wir jetzt vielleicht einmal noch mal kurz ein bisschen ausholen, weil das war für mich, wo du gefragt hast, warum, habe ich damals, als ich gesehen habe, auf YouTube Premium, glaube ich, liefen ja die ersten 2 Staffeln, hieß es auf einmal, oh, Cobra Kai. Jetzt, ich meine, das Einzige, was ich cool fand, war die Tatsache, dass sie alten Schauspieler Ralph Macchio und William Zabka halt auch wieder mitmachen. Aber da habe ich mir auch gedacht, warum? Wer will das sehen? Mm. Und dann kam es irgendwann auf Netflix. Eve, du hattest es zuerst gesehen, warst hellauf begeistert.
Ja.
Was nicht so häufig passiert bei Serien.
Was bei mir erst recht nicht häufig passiert, bei diesen modernen Revivals. Mm. Also da bin ich ja häufig nicht nur enttäuscht, sondern entsetzt. Ja. So, und ohne jetzt in die Filmbeispiele dafür wieder reinzugehen, das schlimmste Serienrevival war, glaube ich, für uns beide Akte X. So,
Staffel 10 und 11.
Das war ja eine absolute Katastrophe, wo ich mir dachte, ich kann nicht fassen, dass es von Chris Carter ist. Hast du deine eigenen Staffeln nicht gesehen?
Ich habe da aber auch nicht verstehen können, dass David Duchovny und Gillian Anderson und wirklich
sich dafür hergegeben haben,
dass sie nicht gesagt haben, so, du schreibst gerade irgendwie deine eigene Mythologie um. Aber gut, da sind wir bei Diskussionen. Da habe ich auch nie verstanden, warum ein Mark Hamill bei Episode 8 nicht irgendwie das Drehbuch gelesen hat und gesagt hat, sorry, Leute, was ist denn das?
Nachher meckern kann jeder, weißt
ja,
du?
Ja, eben, genau, nachher meckern kann jeder.
Und aber er hätte damals schon sagen sollen, okay, bis hierhin und nicht weiter, reicht. Ja. Und wir hätten uns viel, stattdessen geht dann jedes Presseinterview und sagt, Mann, das ist kacke.
Ja, genau.
Also, nein, hätte er damals schon, ich sag, wenn ein Mark Hamill mit dem Fuß gesagt hätte,
absolut,
niemals, dann hätten die gesagt, okay, niemals. Und ich glaube, ähnlich wäre es mit David Duchovny und Gillian Anderson gewesen, absolut, weil der ganze Appeal vom X-Files-Revival war es, die beiden, Mulder und Scully, zurückzuhaben. Und das Revival war Mist. Das bringt mich zu Cobra Kai. Ich habe den Trailer gesehen für Cobra Kai. Und ich fand den Trailer damals überraschend cool, weil ich ja die, wenn ich sowas wie Terminator Dark Fate sehe, fasse ich mir schon mit der Hand an den Kopf oder den neuen Predator oder hast du nicht gesehen. Aber ich habe den Trailer gesehen, so, sieht cool aus. Es sieht auch so ein bisschen selbstironisch aus und clever. Aber es ist, wie gesagt, nur ein Trailer. Und dann habe ich mir aber noch nicht angeguckt. Dann habe ich aber von so ein paar Reviewern, die ich wirklich sehr, sehr mag online auf YouTube, mir so ein bisschen, als dann das erste so kam zu Cobra Kai, habe ich mir angehört, ich so, das klingt wirklich gut. Und irgendjemand, ich glaube, das war sogar bei Collider, hat einer gesagt, Cobra Kai ist das für Karate Kid Fans, was ich mir als Star Wars Fan von den Star Wars Sequels gewünscht habe. Mhm. Als er das gesagt hat, habe ich gesagt, okay, es reicht. Dann habe ich mir die erste Episode angeguckt. Und die erste Episode ist schon so gut. Dass am Ende, ich habe nach einer Episode Sebastian bei WhatsApp geschrieben, ich so, hey, Sebastian, guck dir bitte Cobra Kai an, ich muss deine Meinung dazu hören, ich finde das so gut und ich habe bisher nur eine Episode geguckt. Ich habe am nächsten Tag, weil ich habe spät mir nur die erste Episode angeguckt oder die ersten beiden und das war sehr spät, es war irgendwie 3 oder 4 Uhr morgens. Und habe ich mir am nächsten Tag die komplette erste und zweite Staffel angeguckt. Also, nee, die komplette erste und dann die komplette zweite, einen Tag später. ich konnte nicht aufhören. Es ist super.
Naja, ich muss auch sagen, ich finde es auch großartig. Ich habe es dann auch relativ schnell durchgebinged und jeder, der mich nicht danach fragt, dem sage ich, guck dir Cobra Kai an.
Super, oder?
Und was ich nach wie vor toll finde an der Serie, ist einfach dieser Fakt, dass du Karate Kid nicht zwingend gesehen haben musst.
Ja.
Also es macht natürlich schon mehr Sinn, wenn du Karate Kid kennst. Und es macht sicherlich auch Sinn, gerade jetzt in Blick auf Staffel 3, wenn du halt auch vielleicht Karate Kid 2 kennst, sodass du so ein paar Bezüge herstellen kannst von dir aus. Aber ich finde es geil, wie diese Serie immer wieder mit Rückblenden arbeitet und so bestimmte Sachen irgendwie aus den Filmen wieder herholt und wie sie es halt dadurch auch schaffen, Mr. Miyagi da immer wieder mit einzubauen. Weil Pat Morita ist leider Gottes, ich glaube vor 15 Jahren oder so etwa gestorben. Nee, nicht vor 15, vor 5 Jahren oder so. Keine Ahnung, also auf jeden Fall ist halt, war halt nicht mehr am Leben, als sie mit dieser Serie angefangen haben. Was sehr cool gewesen wäre, Mr. Miyagi irgendwie noch in diesem Cobra Kai-Universum mit drin zu haben. Aber wie die Serie es schafft halt, ohne diese Member-Berries die ganze Zeit rauszuhauen, das zu integrieren und gerade auch so diese alte Feindschaft zwischen Johnny und Daniel wieder aufzubauen, aber gleichzeitig so eine komplett neue Ära, so ein Miguel ist für mich wirklich the next Karate Kid. Und wie das dann alles funktioniert und wie gleichzeitig sich auch herrlich lustig gemacht wird über so die Internetkultur mit jemandem wie Johnny Lawrence, der immer sagt, was ist dieses Facebook? Und
Hashbrown.
Genau, mach das mal unter dem Hashbrown und keine Ahnung was. Und das finde ich so toll, weil sie wirklich, sie verneigen sich vor dem Original, sie machen aber, finde ich, auch selber was Neues.
Ja, das ist das, was häufig fehlt. Und abgesehen davon hält diese Serie aber auch das Versprechen des Marketings ein. Was ich damit meine ist, du kannst nicht ein Terminator Dark Fate Poster haben mit Arnold Schwarzenegger gigantisch groß drauf. Man hat eine Rolle im dritten Akt, die war, die wir gesehen haben. Du kannst nicht Mark Hamill als größtes Gesicht aufs Poster packen und in jeder Comic-Con oder sonst was sagst du, oh, guck mal, wen wir zurückgebracht haben. Nee. Und dann siehst du, wen ihr zurückgebracht habt und erst recht, wie ihr die zurückgebracht habt. Da fühlen sich Fans einfach vor den Kopf gestoßen. Ja. Diese Serie wurde vermarktet mit, das ist Johnny Lawrence Geschichte und seine Rivalität mit Daniel LaRusso wird noch mal aufgewärmt und aus anderen Perspektiven beleuchtet. Beide Seiten werden beleuchtet, die Stärken und die Schwächen. Und genau dieses Versprechen hält diese Serie ein. Das der Bonus sind die neuen Figuren. Die neue Generation, sehr cool, sehr spannend, funktioniert super toll, aber sie fühlen sich nie an wie ein Ersatz für die neuen. Man hat auch nie das Bedürfnis, die originalen Charaktere kaputt zu machen, damit uns die neuen Figuren sympathisch sind. Das macht all diese klassischen Fehler, die du jetzt überall siehst, die hat man hier einfach nicht. Ja. Und man sagt sich, nee, wir haben das gepitcht als William Zabkas und Ralph Macchio Story, aber gleichzeitig ist es auch eine gute Gelegenheit, eine neue Generation von neuen Karate-Kindern einzuführen. Und das gelingt denen wie ein Meister. Und was ich halt so cool finde, ist auch, wie gut es dieser Serie gelingt, mit Genre zu spielen. Wenn es so ein bisschen fast an der Grenze zur Parodie grenzen soll, klappt es richtig gut. Wenn es ein bisschen satirisch lustig ist, klappt es richtig gut. Aber dann kann sich die Serie auch echt ernst nehmen an ein paar Stellen, wo du sagst, wow, ich habe gerade echt, mir tut gerade dieser Typ leid, der Arsch war in Karate Kid 1. Was, wie habt ihr das geschafft? Die Action ist cool, also alles, Charakter, Emotion und, weil du gesagt hast, Member Berries, eigentlich gibt es, ich habe jetzt erst gestern irgendwie so ein Video gesehen online, es gibt fast in jedem einzelnen Frame 40 oder 50 Member Berries in Easter Eggs, aber die Serie lebt nicht davon.
Ja, genau.
Das ist das Tolle. Ja. Du kannst ja Easter Eggs haben, solange deine Serie nicht nur davon lebt. Wenn dein einziger Appeal einer Serie oder einer Fortsetzung ist, oh, guck mal, das kenne ich.
Klar, dann wird es langweilig.
Ja, dann wird es langweilig. Und
deswegen finde ich es auch so schön, wie sie mit so Rückkehrern arbeiten. Ja, also gerade wie sie in Staffel 3, und das ist jetzt kein Spoiler für alle, die noch nicht Staffel 3 gesehen haben, mit Kumiko und Chosen, ja, die beiden Charaktere aus Karate Kid 2, wie sie damit umgehen. Weil die waren schon im Trailer zu sehen und da dachte ich schon, okay, wow, wie arbeiten sie das irgendwie alles noch damit rein und werden die jetzt nochmal super krass wichtig? Sie werden wichtig, aber sie werden auch nicht überstrapaziert. Ja, und ja, das ist genauso diese perfekte Mischung, die halt die Story vorantreibt, die so ein bisschen dieses schöne, wohlige Nostalgiegefühl verschafft. So, oh ja, die kenne ich und ah, das ist doch die und das ist doch der. Und dann geht aber die eigene Story wieder weiter. Und das ist echt sehr, sehr toll.
Und gleichzeitig, das ist so nuanciert und clever geschrieben, wie selten so ein Franchise heute. Und zwar, es fordert dich heraus, mal deine eigene Bubble zu hinterfragen. Hm. Wenn wir da so einen Daniel sehen und diese Bubble, in der er sich befindet und auch die, sag ich mal, Generation Miyagi sich befindet. Und dann haben wir Johnny und seine. Es wäre so einfach gewesen, sagen, ja, Johnny ist einfach so ein Mistkerl und den, genau, muss man ja nicht mögen. Richtig, und es wäre auch so das Typische gewesen. Es tut diese Serie nicht. Wir verstehen beide. Wir sind mal auf der einen Seite, mal auf der anderen. Wir hoffen, dass die beiden koexistieren können. Das hoffen wir eigentlich. Und
wird ja auch immer wieder angedeutet, dass sie es eigentlich auch könnten, wenn sie sich ein bisschen mehr Mühe geben würden.
Und das ist wesentlich spannender als dieses alte Schema. Und selbst einem John Kreese, der ja wirklich aussieht, als wenn er ein Bösewicht aus Tekken ist, der auch ganz klar der definierte Schurke ist, ab Staffel 2 und in Staffel 3, selbst dem geben sie in Staffel 3 eine ziemlich coole, zwar cartoonmäßige Origin-Supervillain-Story und geben auch ihm hier und da ein bisschen mehr Grautöne. Kann diese Serie nicht genug loben.
Gut, aber wir wollen jetzt nicht irgendwie ausarten, weil sonst steht Streamgestöber auf einmal vor meiner Tür und haut mich.
Für mehr dazu geht doch einfach auf Streamgestöber, den Moviepilot-Podcast. Da war ich letzte Woche zu Gast, habe über Staffel 3 gesprochen. Aber es gibt auch, ich glaube, Jenny und Andrea haben das zu zweit gemacht, generell einen Podcast zur gesamten Serie. Den haben die gemacht, nachdem sie Staffel 1 und 2, meine ich, gesehen haben. Und sprechen generell über die Serie. Aber wenn ihr speziell interessiert seid an Staffel 3, da kam letzte Woche ein Podcast.
Genau, und damit würde ich sagen, beenden wir auch unser Gespräch hier über Karate Kid 1, 2, 3, 4 Remake und Cobra Kai. Ja. Wir haben irgendwie mal alles jetzt hier zusammengepackt. Yves, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Cobra Kai never dies.
Genau, no mercy. Vielen Dank an alle da draußen, die uns weiterhin fleißig zuhören, die uns abonniert haben, die uns Likes schicken, die uns E-Mails schicken. Ihr könnt uns Lob, Kritik, Anregungen immer gerne an leinwandliebe@filmstarts.de schicken. Und ja, leider werden wir auch weiterhin erstmal noch nicht ins Kino gehen können. Deswegen werden wir weiterhin hier bei Leinwandliebe unsere Leinwandliebe nicht verlieren, aber wir werden uns erstmal auf die Fernsehliebe irgendwie stürzen müssen und uns weiterhin auf Streamingfilme und alte Klassiker irgendwie stützen. Deswegen schreibt uns auch gerne mal irgendwie, wenn ihr so einen bestimmten Wunsch habt, wo ihr unbedingt mal wollt, dass wir über einen Film sprechen, dann könnt ihr das natürlich gerne an uns schicken, leinwandliebe@filmstarts.de. Und damit verabschiede ich mich jetzt endgültig von euch. Bleibt gesund, bleibt zu Hause, guckt ganz viele Filme. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.